So, ich habe mir gedacht, heute Abend zu beginnen mit einer kleinen Lesung aus einem relativ neuen Buch mit teilweise kurzen Passagen von Ajahn Chah im Originalton und ein paar andere sind von jemand anderem. Das war der ursprüngliche Übersetzer von sehr vielen von Ajahn Chahs Dhamma-Vorträgen vom Thailändischen ins Englische. Dieses Büchlein hier ist wiederum von ins Englische, dann ins Deutsche übersetzt worden. Und ich denke, viele der Dinge, die in diesem Büchlein sind, sind sehr eingänglich, zugänglich. Keine komplizierte Sprache, nicht zu viele Fachausdrücke und so weiter, sondern etwas, was eigentlich die meisten Menschen unmittelbar verstehen können. Das ist jedenfalls meine Meinung. Natürlich gibt es immer auch andere Auffassung. Und ich habe da also zwei kurze Kapitel rausgesucht, um die euch nahezubringen. Und vielleicht fällt mir dazu auch noch zusätzlich etwas ein. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Aber ich diese kleine Lesung beginne, erfällt mir noch eine Geschichte, eine Begebenheit, die sich in Thailand zutrug vor einigen Jahrzehnten, wo ein späterer Schüler von Ajahn Chah wohl angeblich sehr gute Fortschritte gemacht hatte in seinen Meditationsübungen und so weiter. Er war scheinbar jemand, der sich gut konzentrieren, sammeln konnte und auch sehr schöne Geistes- und Gemütszustände dabei erlebte. Aber er hatte immer das Gefühl, dass etwas Grundlegendes fehlt und ist dann zu einem Lehrer gegangen, der damals, also glaube ich 70er Jahre vielleicht, im Norden Thailands lebte, Ajahn Thet, Lumpo Thet, und hat ihn mit seinem Thema so ein bisschen konfrontiert. Er hat also Lumpo Thet gesagt, in meiner Praxis ist eigentlich alles wunderbar, es läuft eigentlich ganz gut. Ich erfahre viele sehr zufriedene und teilweise sogar glückserfüllende Gemütszustände, aber ich habe das ständige, nagende Gefühl, dass da etwas ist, was mir entgeht, was mir fehlt. Was könnte das sein? Und Lumpo Thet, der übrigens auch als einer der, offiziell jedenfalls, einer der Erwachten galt in Thailand im letzten Jahrhundert, der hat ihm dann eine kurze und prägnante Antwort gegeben. Auf jeden Fall, so ist sie überliefert. Und hat ihm gesagt, du musst in deiner Praxis, in deiner Meditationspraxis, zwei Dinge sehr klar voneinander unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es den Geist oder das Bewusstsein, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite gibt es die Objekte oder die Aktivitäten, die sich in diesem Geist, in diesem Bewusstsein ereignen. Wenn du diese beiden Dinge auseinanderhalten kannst, dann hast du gute Karten. Also gute Karten hat er nicht gesagt, aber so ungefähr in dem Sinn. dann hast du wirklich eine Möglichkeit, vielleicht aus dieser nagenden Unzufriedenheit herauszukommen. Und ich erinnere mich, zu dieser Zeit war es sehr gängig, dass manchmal durchaus auch ein bisschen abfällig Bezeichnungen verwendet wurden für Leute, die sehr so oft diesen Samadhi-Trip waren, so sagte man. Die wurden als Samadhi-Junkies bezeichnet. Also Junkie im Sinne von, dass es regelrecht süchtig machen kann. Also wenn man sich sehr versenken kann und diese wunderbaren Zustände erlebt, kann regelrecht zu einer Art Suchtverhalten führen. Aber wie bei jeder Sucht, das ist jetzt eine Sucht, die natürlich nicht so schlimm ist wie Substanzenmissbrauch. Es hat irgendwann seine negativen oder schmerzenden Konsequenzen, ne? Dass uns dann bewusst wird, ja, irgendwas fehlt. Ne? Und das ist ja schon Dukkha, im Sinne des Buddha ist schon allein das Mangelgefühl, die Unvollständigkeit, ist einfach auch nur ein anderes Wort, ein anderer Ausdruck für das, was wir in, immer wieder höre in buddhistischen Schriften, was mit dem Begriff Dukkha bezeichnet wird. Und zu diesem Thema eben habe ich hier etwas rausgesucht. Und zwar ist es unter dem Kapitel zur rechten Anschauung oder zur rechten Ansicht. Die meisten von euch haben das vielleicht schon auf dem Tablett sozusagen. Ist das erste Glied des sogenannten achtfachen Pfades, wo es darum geht, zunächst einmal eine grundlegende, wenigstens vom intellektuellen, kognitiven Verständnis her, eine rechte Ansicht oder Anschauung zu etablieren. Dazu gehören zum Beispiel ein Verständnis der vier edlen Wahrheiten oder ein Verständnis von Ursache und Wirkung, also zum Beispiel natürlich auch auf unser eigenes Verhalten konkret bezogen. Es geht auch um die drei Daseinsmerkmale, ne? Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit, Substanzlosigkeit aller bedingten Phänomene. Wenn wir das wenigstens schon mal so auf dem Schirm haben, eben auch durchaus noch nicht vertieft durch die meditative Praxis, ist das schon mal, ne, dass man sagt, dann so die weltliche Form der rechten Anschauung, die natürlich dann vertieft werden muss durch die Meditationspraxis. Erst dann hat sie eben Tiefenwirkung und kann uns letztendlich auch befreien. Und hier in diesem ersten kleinen Kapitel heißt es, den Geist verstehen. In der Meditationspraxis entwickeln wir Achtsamkeit mit dem Ziel, stets achtsam zu sein. Mittels Energie und Geduld kann man dem Geist Stabilität verleihen. Was immer wir dann an angenehmen oder unangenehmen Sinneseindrücken und mentalen Phänomenen in Form von Freude oder Niedergeschlagenheit erfahren, werden wir ganz deutlich wahrnehmen. Die Phänomene sind eine Sache, der Geist eine andere. Sie sind zwei verschiedene Dinge. Wenn etwas den Geist berührt und uns Freude bereitet, dann wollen wir dem nachgehen. Wenn uns etwas missfällt, wollen wir davor weglaufen. Das bedeutet, dass wir nicht den Geist sehen, sondern den Phänomenen hinterherlaufen. Die Phänomene sind Phänomene, der Geist ist der Geist. Wir müssen sie voneinander trennen und uns darüber im Klar sein, was der Geist ist und was die Phänomene sind. Dann geht es uns gut. Wenn uns jemand mit schroffen Worten attackiert, ärgern wir uns. Das bedeutet, dass wir uns von Phänomenen irreführen lassen und ihnen folgen. Der Geist ist von seinen Objekten gefangen und folgt deren Launen. Man muss sich wirklich darüber im Klaren sein, dass all jene Dinge, die wir im Außen wie im Inneren erleben, nichts weiter als Täuschungen sind. Sie sind weder verlässlich noch wahr. Und wenn wir ihnen nachgehen, kommen wir vom Weg ab. Der Buddha wollte, dass wir meditieren und die Wahrheit der Dinge, die Wahrheit der Welt sehen. Die Welt besteht aus den Phänomenen der sechs Sinne. Die Phänomene sind die Welt. Wenn wir den Dhamma nicht verstehen, wenn wir den Geist und die Phänomene nicht kennen, dann vermischen sich der Geist und seine Objekte. Dann erfahren wir Leid und haben das Gefühl, dass unser Geist leidet. Wir spüren, wie unser Geist umherwandert, wie er unkontrolliert diverse unglückliche Befindlichkeiten erfährt und von einem Zustand zum nächsten wechselt. Aber in Wirklichkeit ist das nicht wirklich der Fall. Denn es gibt den Geist nicht in der Mehrzahl. Wohl aber gibt es viele Phänomene. Wenn wir nicht achtsam sind, wissen wir nicht, was wir eigentlich wollen und folgen diesen Dingen. Die Menschen sagen, mein Geist ist aufgebracht. Mein Geist ist unglücklich. Mein Geist ist zerstreut. Man könnte natürlich auch das Wort Herz benutzen hier, vor allen Dingen, wenn es sich aufs Gemüt bezieht. Denn wahrscheinlich ist das Thai-Wort eben vom Pali-Wort Chitta entlehnt. Die Thais haben eine Kurzform Chit-Chai oder Chit. Was also sehr umfassend sowohl den kognitiven Geist als auch den affektiven Teil bezeichnet. Doch das stimmt in Wirklichkeit nicht. Der Geist ist nicht irgendetwas, aber die Bevölkerung, die sind es. Die Leute denken, ihr Geist sei nicht entspannt oder glücklich. Tatsächlich aber ist der Geist überaus ruhig und glücklich. Wenn wir verschiedene unbefriedigende Zustände erleben, dann ist das nicht der Geist. Halten wir also fest. Wenn ihr zukünftig solche Erfahrungen macht, erinnert euch daran, dass Ajahn Chah gesagt hat, das ist nicht der Geist. Wir praktizieren, um den Geist zu erreichen, den in Anführungszeichen alten Geist. Dieser ursprüngliche Geist, das war ein Begriff, den Ajahn Chah sehr gerne benutzt hat, der ursprüngliche Geist, jedenfalls ist er so übersetzt worden, ist nicht konditioniert, nicht bedingt. Darin gibt es kein Gut oder Schlecht, lang oder kurz, schwarz oder weiß. Doch ein solcher Geist genügt uns nicht, denn wir schauen die Dinge nicht direkt an und verstehen sie nicht genau. Der Dhamma befindet sich jenseits der Gewohnheiten des, in Anführungszeichen, normalen Geistes. Wenn wir noch ungeübt sind, passiert es relativ leicht, dass wir das Falsche mit dem Richtigen und das Richtige mit dem Falschen verwechseln. Deshalb müssen wir Belehrungen hören, um ein Verständnis des Dhamma zu erlangen und um den Dhamma in unserem eigenen Geist erkennen zu können. Dummheit befindet sich im Geist, Intelligenz befindet sich im Geist. Dunkelheit und Verblendung existieren im Geist ebenso wie Wissen und Erleuchtung. Es ist wie bei einem schmutzigen Teller voller Essensreste oder einem verdreckten Boden in der Wohnung. Mit Seife und Wasser kann man den Schmutz entfernen. Ist der Schmutz weg, dann ist der Teller oder der Boden sauber. In unserem Fall ist der Geist verunreinigt. Wenn wir auf die richtige Art und Weise praktizieren, kommt etwas Sauberes zutage, genau wie bei einem verdreckten Boden, der gereinigt wurde. Nachdem der Dreck weggeschrubbt worden ist, erscheint der Zustand der Sauberkeit. Es ist nur der Schmutz, der ihn verdreckt. Der wahre Geist ist in seinem natürlichen Zustand stabil und unbefleckt. Er ist klar und rein. Er wird von Dunkelheit überschattet und befleckt, weil er auf Sinnesobjekte stößt und durch Zuneigung oder Abneigung unter ihren Einfluss gerät. Es ist nicht so, dass der Geist von Natur aus befleckt wäre. Er ist nur noch nicht im Dhamma verankert. Daher können Phänomene ihn beflecken. Das Wesen des ursprünglichen Geistes ist unerschütterlich. Er ist ruhig. Wir sind nicht ruhig, weil wir uns von den Sinnesobjekten erregen lassen und schließlich zu Sklaven der wechselnden Geisteszustände werden, die daraus resultieren. Praktizieren bedeutet deshalb, unseren Weg zurück zum ursprünglichen Zustand zu finden. Und jetzt kommt wieder in Anführungszeichen zum Alten. So finden wir unser altes Heim, den ursprünglichen Geist, der nicht ins Wanken gerät und sich nicht verändert, indem er den verschiedenen Phänomenen folgt. Er ist von Natur aus vollkommen friedlich. Er ist etwas, das bereits in uns ist. In diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass manche Leute, wenn sie diese Zeilen hören, vor allen Dingen die letzten Zeilen, vielleicht zu dem Schluss kommen, dass es gar nichts zu tun gäbe. Ne? Denn der Geist ist ja in seiner Ursprünglichkeit rein und unbefleckt und leuchtend und von unbeschränkter Ausdehnung. Also lassen wir es dabei. Ne? Und das war mal von einem, Ajahn Chah wurde dann von einem Mann in dieser Hinsicht etwas herausgefordert, der wohl im Zen unterwegs war und dann so eben so ein Beispiel brachte von eben dem reinen Geist. Oder dem ursprünglichen Geist, der ja bereits rein und leuchtend und strahlend ist. Und nun daher, was soll diese ganze Aufregung? Es gibt gar nichts zu tun. Und dann hat Ajahn Chah sehr gerne eben solche Beispiele angewendet, wie dieses hier. Manchmal konnte er noch sehr viel drastischer werden und von noch schmutzigeren Dingen reden, wie dieser schmutzige Teller. Möchte ich gar nicht erwähnen. Und zu sagen, ja, wenn man das der Teller in seiner Ursprünglichkeit oder die Platte auf die ist natürlich rein. Aber wenn man da einen Haufen Dreck drauf hat, dann möchte man das natürlich wegmachen, ne? Um eben wieder diese ursprüngliche Reinheit und Strahlkraft zu erhalten. Und auf diese Art und Weise können sich natürlich manchmal Leute sehr gern selbst täuschen oder sich etwas vormachen, ne? Dass es gar nichts zu tun gäbe, weil einfach unser Geist in seiner Ursprünglichkeit bereits rein und unbefleckt ist. Zugegebenermaßen ist das eine Idee, die natürlich im Buddha-Dhamma vorhanden ist, im Gegensatz zu der Idee, dass unser Geist in seiner Ursprünglichkeit eben befleckt ist und schmuddelig ist und so weiter. Es wird hier eben die Idee aufgebracht, dass es eben genau umgekehrt ist, ne? Dass unser Geist der ursprüngliche Geist eben nicht von den Geistestrübungen, von den Befleckungen mehr beschattet ist, sondern dann in seiner ursprünglichen Manifestation erstrahlen kann. Aber natürlich, es gibt etwas, durchaus etwas zu tun. Ne? Man kann es nicht einfach dabei belassen, bei diesem schönen Bild vielleicht, wenn einen das anspricht. Denn wir haben es noch nicht erlebt, ne, als wirklich unsere eigene persönliche Realität. Es ist noch, es ist eine schöne Geschichte, ein schönes Bild, aber es ist nicht unsere konkrete Erfahrung. Und jetzt hier in diesem zweiten kleinen Abschnitt geht es darum, die Phänomene zu verstehen, so heißt die Überschrift. Und das passt sehr gut zu dem Vorangegangenen. Die Ursachen unserer Unzufriedenheit liegen in uns. Sie manifestieren sich, wenn wir uns von inneren oder äußeren Phänomenen täuschen lassen. Wir müssen den Geist in rechter Anschauung üben. Ohne die richtige Sichtweise kommen wir vom Weg ab und empfinden dann alles als zu kurz, zu lang oder was auch immer. Richtig, jetzt in Anführungszeichen, oder recht, wie bei dem Wort rechte Anschauung, bedeutet das Erkennen der drei Merkmale Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit und das Nichtvorhandensein eines Selbst in allem, was wir durch Körper und Geist erfahren. So wie die Dinge sind, stellen sie die Wahrheit dar. Doch wir wollen, dass sie so sind, dass sie unseren Neigungen und Vorlieben entsprechen. Wir üben, wie der Buddha zu werden, der Kenner der Welt. Das ist so ein Lokavitu, ein Pali-Ausdruck, der auch in unserem Chanting-Buch mehrmals auftaucht. Der Buddha wird oft als Kenner der Welt oder der Welten sogar bezeichnet. Und die Welt oder die Welten, das sind diese Phänomene, so wie sie nun einmal sind. Wenn innere oder äußere Objekte des Geistes entstehen, nennen wir sie sinnliche Phänomene oder geistige Aktivitäten. Das, was sich der Phänomene gewahr ist, nennt man, nun, wie immer man auch es nennen will, man könnte es als in Anführungszeichen Geist bezeichnen. Das Phänomen ist das eine und das, was sich dessen gewahr ist, ist das andere. Es ist wie das Auge und die Dinge, die es sieht. Das Auge ist nicht das Objekt und die Objekte sind nicht das Auge. Das Ohr hört Töne, aber das Ohr ist nicht der Ton und die Töne sind nicht das Ohr. Besteht Kontakt zwischen den beiden, dann ereignet sich etwas. Unsere Einstellung gegenüber den fünf Khandhas oder den Daseinsgruppen, ich habe es schon erwähnt, also Körper, Gefühle, Wahrnehmung, Erinnerung, Gedanken und Bewusstsein, die wir hier vor uns sehen, sollte leidenschaftslos und distanziert sein, denn sie richten sich nicht nach unseren Wünschen. Ich denke, das zu wissen sollte ausreichen. Wenn sie uns erhalten bleiben, sollten wir uns nicht so sehr freuen, dass wir uns am Ende selbst vergessen. Wenn sie zerfallen, sollten wir darüber nicht übermäßig betrübt sein. Das Entstehen und Vergehen zu erkennen reicht bereits. Allein darum geht es sowohl in der Einsichts- als auch in der Ruhemeditation. Doch mir scheint, dass unter Buddhisten heutzutage Konfusion und Unklarheit herrscht, wenn sie unter Bezugnahme der traditionellen Schriften über diese Dinge diskutieren. Die Wahrheit hingegen ist weder konfus noch unklar. Sie bleibt einfach, wie sie ist. Ich habe daher das Gefühl, dass es besser ist, die Quelle aufzuspüren und zu schauen, wie die Dinge im Geist entstehen. Dafür braucht es wirklich nicht viel. Es heißt, diese Welt der Wesen, beherrscht von Alter und Vergänglichkeit, ist nicht von langer Dauer. Mit, in Anführungszeichen, Wesen sind wir gemeint. Wir werden menschliche Wesen genannt. Neben uns gibt es noch andere Wesen, zum Beispiel die Tiere wie Vieh und Geflügel und so weiter. Doch für alle ist das Altern, der Verfall der verschiedenen Bestandteile ihres physischen Körpers eine Tatsache ihrer Existenz. Diese Dinge verändern sich laufend. Sie können nicht bestehen bleiben. Sie müssen dem Weg der Sankhara folgen, der konditionierten Phänomene. Dieser Begriff Sankhara, da könnte man länger drüber sprechen, aber Ajahn Chah den oft eben im sehr allgemeinen Sinne benutzt als bedingte Phänomene, konditionierte Phänomene. Alles, was eben einen Anfang hat, eine Mitte und ein Ende, was in die Existenz kommt, eine Weile besteht und dann wieder aus der Existenz austritt. Das hat er gemeinhin mit Sankhara bezeichnet. Also hier konditionierte Phänomene. So ist die Welt der Wesen und wir fühlen uns immer unzufrieden. Unsere Emotionen der Liebe und des Hasses bringen uns nie Erfüllung. Wir haben nie das Gefühl, genug zu haben, sondern fühlen uns immer irgendwie blockiert. Wie wir es bei uns kurz und bündig zu sagen pflegen, Wir sind Menschen, die nicht genug wissen. Wir sind nicht damit zufrieden, das zu sein, was wir sind. Deshalb schwankt unser Geist ohne Unterlass und wechselt ständig zwischen guten und schlechten Zuständen, je nach den verschiedenen Phänomenen, denen wir begegnen. Wie eine Kuh, die mit ihrem Schwanz nicht zufrieden ist. Mit einem unsteten Geist befinden wir uns immer in einem Zustand der Unzufriedenheit. Egal, was wir erfahren, wir werden zu Sklaven der Begierde. Sklave zu sein ist ein sehr leidvoller Zustand. Ein Sklave muss stets seinem Herrn gehorchen, selbst wenn dieser dem Sklaven etwas befiehlt, das diesen tödlicher Gefahr aussetzt. Aber mit unserer Gier sind wir immer bereit und willens, seinen Befehlen zu gehorchen. Auf diese Weise lassen wir uns von unseren egoistischen Gewohnheiten beherrschen. In Wirklichkeit gibt es in der Welt der Wesen keinen Herrscher. Wir selbst sind Herrscher über unser Leben, denn wir haben die Entscheidungsgewalt, Gutes oder Schlechtes zu tun. Niemand sonst tut das für uns. In dieser Welt der Wesen gibt es keinen Besitz. Niemandem gehört etwas. Wenn wir das mit rechter Anschauung sehen, werden wir den Zugriff lockern und die Dinge sein lassen, wie sie sind. Wenn wir auf diese Welt kommen und ihre Begrenztheiten erkennen, haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Zu unserem eigenen Gewinn bauen wir unsere spirituellen Tugend auf. Das sind die Paramis oder die Paramitas, die im Theravada 10 an der Zahl. Also, die ebenfalls wichtig sind. Wenn ich da jetzt ins Detail gehe, wird das ein langer Abend, aber ich will sie kurz erwähnen. Das sind im Theravada 10. Dana, Sila, Nikama sind die ersten drei. Dana ist Parami, die Tugend der Großzügigkeit. Sila ist die Tugend der Ethik. Nikama ist die Tugend der Entsagung. Und Entsagung ist jetzt nicht nur in dem im äußeren Sinne zu verstehen, dass man also dann, sagen wir, der Sinnlichkeit entsagt oder überhaupt der Welt entsagt, sondern auch den egoischen und egozentrischen Impulsen, die wir verspüren. Und das sind also die ersten drei. Dann haben wir Satcha, die Wahrhaftigkeit. Satcha, Virya ist Energieaufwand oder sich bemühen, also dass wir etwas, dass es etwas zu tun gibt unter eigener Anstrengung. Metta, das Wohlwollen ist mit drin. Panya, die Weisheit als Tugend. Adhidhana ist die Entschlusskraft, dass man auch durchaus in der Lage ist, klare Entschlüsse zu treffen, was den, nicht nur den eigenen Lebensweg angeht, sondern auch bestimmte Vorgehensweisen innerhalb der Dhamma-Praxis. Ah ja, einer fehlt noch, Kanti. Die Geduld. Habe ich alle? Und Upeka auch noch, genau. Geduld und die tiefe innere Gelassenheit, also der Gleichmut, ausgerechnet, die wären mir beinahe entschlüpft. Also das sind diese 10 Tugenden, das heißt also, manchmal steht man unter dem Eindruck, dass in der buddhistischen Geistesschulung alles darum geht, jetzt mit dem Geist zu arbeiten, wie es jetzt in diesen beiden Passagen erwähnt wurde, ne? Dass man den meditativen Blick hat auf die Phänomene, versucht sich nicht mehr von den Phänomenen, den Eindrücken oder den Aktivitäten unseres Geistes so einwickeln zu lassen. Und natürlich dafür sorgt, dass sich unser Blick verschärft auf der Basis von Sammlung und Geistesruhe. Und das sind natürlich alles wichtige und gute Dinge. Aber dann, wo bleiben all diese Tugenden? Ne? Und die sind von großem Stellenwert. Und das ist etwas, was eben nicht nur auf diesem viel gerühmten Sitzkissen zu entfalten gilt. Im Gegenteil. Diese Tugenden erfalten sich viel mehr im täglichen Leben, ne? In der Begegnungswelt, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben, in Situationen geworfen werden, die uns vielleicht herausfordern, wo wir sehr ungeduldig werden. Wann entwickelt man am besten Geduld? Wenn man sich ungeduldig fühlt. Das ist die einfachste Methode, Geduld zu entwickeln. Ne? Genau, wenn man das Gegenteil empfindet, das ist eigentlich dann, wenn man vorausgesetzt, man hat das als Tugend, die es würdig ist, entwickelt zu werden auf dem Schirm, dann wird man sich daran erinnern, okay, ich könnte ja jetzt nicht meinen Impulsen folgen und gleich an die Decke gehen, sondern ich könnte mich vielleicht für wenigstens ein paar Momente in Geduld üben. und warten, bis der Rauch, der mir aus den Ohren kommt, bei dieser Wutattacke oder so, bis der verraucht ist. Hat auch natürlich sehr viel gute Auswirkungen dann natürlich, nicht nur direkt für uns selbst, sondern vor allen Dingen auch auf unsere Beziehungswelt. Und auch die anderen Dinge, ne, die da erwähnt sind, Metta und Karuna. Karuna ist jetzt nicht explizit erwähnt bei den Paramitas, aber auch das könnte man durchaus mit dazu packen. Übrigens, diese Paramitas sind nicht vom Buddha so aufgezählt worden, sie tauchen einfach nur auf in den Schriften und irgendwann hat man sie so zusammengefügt in 10, man hätte auch 12 nehmen können, oder im Mahayana haben sie sogar nur 6. Wir haben 10 im Theravada. Was nicht heißt, dass natürlich dann die anderen 4, die da nicht erwähnt sind, völlig rausfallen. Einfach haben sie keinen Eingang gefunden in den Katalog der Tugenden, die eben dort aufgezählt sind. Und von daher also ist es sehr deutlich zu sehen, dass also diese sehr präzise Innenschau, das Passana, das Vipassana, das genaue Betrachten, das Sehen, das Entfalten von Achtsamkeit und Bewusstheit direkt gekoppelt ist mit dem Entfalten von Tugenden, konkreten Tugenden, ethischen Tugenden. Und natürlich kommt das viel besser, wenn wir Meditation regelmäßig praktizieren, uns also auch auf diese Art und Weise ein bisschen eigentlich in eine gute Ausgangsposition bringen, dass also diese schönen Tugenden und Ideale nicht einfach nur Ideale bleiben. Wir können uns eine schöne Liste erstellen, sie uns an die Wand hängen oder auf den Kühlschrank pappen. Aber das hilft letztendlich nicht weiter, sondern es muss einfach Eingang finden in unser tägliches Leben, in die Dinge, die wir jeden Tag tun. Und da haben wir dann eigentlich ständig Möglichkeiten, auf bestimmte Dinge aufmerksam zu werden, unserem Verhalten vielleicht, auf Dinge, wo wir sehr reaktiv sind, unmittelbar anspringen mit einer negativen Reaktion. Und dann ist die Frage, gebe ich jetzt diesen Impuls unmittelbar nach oder kann ich mich natürlich in Zurückhaltung üben? Ne? Und da sind dann gleich mehrere Tugenden auf einmal aktiv. Ne? Die Entsagung, also die unmittelbare Impuls, die Reaktivität gegenüber dem, was uns geschieht im Leben, es kommt immer vom Ego. Ego hat einfach dieses Automatikprogramm. Ne? Du drückst einfach bestimmte Knöpfe und bups, kommt die entsprechende Reaktion. Und das ist ein bedingtes Phänomen, das haben wir uns angeeignet. Man kann es daran feststellen, dass wir alle unterschiedliche Knöpfe haben. Ne? Manche Leute kann man sehr leicht antippen und die gehen mit bestimmten Themen, gehen bei einem bestimmten Thema unter die Decke. Andere Leute lässt es völlig kalt. Das heißt nicht, dass sie schon jegliche Ärger oder Abneigung überwunden haben, sondern es hat sich einfach verlagert auf vielleicht andere Aspekte, die sie wiederum dann entsprechend reaktiv werden lassen und dann sehr schnell in eine negative Gefühlsspirale reinrutschen lassen. Also wir haben alle unser Paket, unser Gewohnheitspaket mit, nicht unbedingt mitgebracht, ein Teil davon ist mitgebracht anhand unseres Vipakas, der Ergebnisse unseres Wirkens aus unerfindlichen früheren Zeiten und so weiter. Auch vieles von dem ist geprägt worden und wir haben auch zum großen Teil sogar aktiv mitgestaltet. Ne? Vor allen Dingen, wenn wir so aus der Kindheit entwachsen sind und bestimmte Verhaltensweisen, nicht nur physische Art, sondern auch kognitive Verhaltensweisen, emotionale Verhaltensweisen, abgesegnet haben als, das kann man tun. Ne? Wenn einem jemand schräg kommt, dann gibt man ihm gleich die volle Breitseite und hält sich überhaupt nicht zurück. Dann ist es ehrlich. Es ist wahrhaftig, man muss doch ehrlich sein gegenüber den Menschen, die einen ärgern. Und wenn man dann eben Ärger verspürt, dann sagt man denen das auch. Ja, da ist ein Stückchen Wahrheit drin, ein Stückchen Wahrhaftigkeit, aber man muss es nicht. Dieses Muss, dass man da sofort loslegt, das ist nicht unbedingt notwendig. Ne? Im Gegenteil, mit Bewusstheit können wir anerkennen, das hat auf jeden Fall negative Auswirkungen. Ich werde leiden darunter, entsprechend meines Anspruchs an mich selbst, den Anspruch, den ich an mich selbst stelle, aufgrund, sagen wir mal, einer achtsamen Lebensweise, wird eben dann sofort das Resultat erscheinen. Wir werden sofort denken, oh, das war völlig daneben. Und wir werden den Stich im Herzen bemerken, wenn wir einfach dann vorübergehend jedenfalls den Plot verloren haben und einfach losgeschlagen haben, verbal losgeschlagen haben, ohne an die Konsequenzen zu denken. Und natürlich ganz zu schweigen von den Konsequenzen beim Adressaten unserer Wut, unseres Ärgers. Und da also sich dazu zu üben und zu trainieren, also dieses Training, dieses geistige Training auf sich zu nehmen, aus diesem reaktiven Muster auszusteigen. Zunächst einmal durchaus ist das dann eine klare Erkenntnis, ein Willensentschluss auch, weil man sich dabei mehrfach gesehen hat und ertappt hat, dass das etwas ist, das sehr oft einen Flächenbrand verursacht und viel Leid beschert. In einer stillen Minute können wir das entscheiden, aber in der konkreten Situation ist das dann immer noch eine andere Sache. Aber ich würde sagen, auch da ist so die Vorgaben, die wir an uns selbst machen, die Ansagen und dann die Motivation, mit der wir dann in Lebenssituationen hineingehen, die haben durchaus auch eine Auswirkung. Es wird nicht gleich sämtlichen emotionalen Druck rausnehmen, aber es wird uns zunächst einmal vorsichtiger werden lassen und nicht ganz so impulsiv und reaktiv. Und zu diesem Thema können wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr sprechen, wenn wir uns mit dem zweiten Bereich der Achtsamkeitsschulung besprechen. Das sind eben die Gefühle. Und auf der anderen Seite, in diesem Kontext würde man dann die Emotionen davon unterscheiden. Normalerweise sprechen wir von Gefühlen und Emotionen in einem, wir tauschen die beliebig aus. Aber hier, wenn wir das so ein bisschen näher unter die Lupe nehmen, sprechen wir eigentlich von Emotionen von etwas, was schon eine sehr starke Ladung bekommen hat durch unser eigenes reaktives Verhalten. Ja, wir haben Gefühlseindrücke wahrgenommen in der Begegnung mit anderen Menschen oder in anderen Lebenssituationen. Und ehe wir uns versehen, sind wir in einer Spirale drin, wo das Ganze, man könnte sagen, emotional dramatisiert oder aufgebauscht wird. Und dann würden wir in diesem Zusammenhang darüber sprechen, ja jetzt sind wir in einem emotionalen Melodrama drin und manchmal wissen wir einfach überhaupt nicht, wie wir da reingekommen sind. Das passiert so schnell und so unmittelbar, einfach weil es auf Gewohnheit basiert. Wir haben uns das im Laufe unseres bisherigen Lebens angeeignet und es ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Es ist gar nicht überhaupt in Frage gestellt worden, vielleicht sogar so weit. Wir haben sogar vielleicht Rechtfertigung dafür gefunden, sagen, ja, das muss man machen, man muss seinen Gefühlen Ausdruck verleihen, egal was die Konsequenzen sind. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand hier diese Haltung hat. Ich denke, Menschen, die sich für den spirituellen Weg interessieren, sind schon sehr viel mehr normalerweise mit ihrem eigenen Gefühlsleben verbunden und wollen nicht unbedingt einfach alles Negative unter die Menschheit bringen, was ihnen gerade durch den Geist geht. Aber trotzdem sind eben die Gefühle, die angenehmen Gefühle und die unangenehmen Gefühle immer wieder eine Herausforderung für uns. In den angenehmen Gefühlen hängen wir gerne fest. Wir wollen die ebenfalls vielleicht noch ein bisschen intensivieren oder wenigstens wollen wir, dass die angenehmen Gefühle sich nicht groß verändern. Und allein darin liegt schon ein gewisser Leitfaktor, wenn wir uns an angenehmen Zuständen, Gefühlen und so weiter festhalten wollen. Und auf der anderen Seite des Spektrums ist es meist so, dass wir, wenn wir nicht den Dingen einfach völlig unbewusst Ausdruck verleihen, dass wir manchmal dann, vor allen Dingen, wenn wir einen spirituellen Anspruch haben, die Dinge nicht zulassen können. Wir können nicht zulassen, dass wir starke Ärgertendenz haben oder eine starke Giertendenz oder eine starke Eifersucht oder Neidtendenz oder was auch immer, oder Ängste, bestimmte Ängste haben. Und das ist entweder nicht im Einklang mit unserem Anspruch an uns selbst. Und spirituelle Menschen haben normalerweise sehr schnell einen sehr hohen Anspruch. Und dann wird das Ganze noch bedrohlicher, einfach, weil man merkt, man hat jetzt schon zig Meditationsretreats gemacht und es ist immer noch keine Veränderung eingetreten, keine grundlegende Veränderung. Aber ich denke, das ist kein Grund zu verzweifeln, sondern sich einfach die Frage zu stellen, habe ich das wirklich schon wirklich richtig und genau untersucht, wie ich auf der Ebene funktioniere, ne? Wie ich meinen herausfordernden Gefühlen entgegen den negativen Gefühlen, unangenehmen Gefühlen gegenübertrete. Oder sollte ich das nicht vielleicht mal in aller Ruhe, mit aller Präzision, mit aller Geduld, mit aller Gelassenheit untersuchen, sodass ich da etwas klarer sehen kann und nicht mehr so unmittelbar in diesem Vortex, was ist der Plural für Vortex, in diesen Vortexen verschwinde, ne, die Negativspirale nach unten, die dann die Konsequenz hat, dass wir eben weiter in diesem Muster festsitzen und das Gefühl haben, es gibt keinen Ausweg. Wir sind dem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Nur das Gefühl, ausgeliefert zu sein gegenüber gewissen, durchaus identifizierten negativen Denk- und Gefühlsmustern, das kennen viele. Vor allen Dingen, wenn sie sich auch so ein bisschen bemüht haben, so da ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, trotzdem das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Sie überwältigt mich einfach. Ich schaue einmal weg und schon schwupp hat es mich wieder gepackt und mich wieder vereinnahmt. Und deswegen also machen wir solche Dinge wie hier, dass wir eben den Geist versuchen, zunächst einmal zu einem gewissen Maß an Geistesruhe und die Stille zu führen. Und aus dem heraus können wir dann eben die genaueren Betrachtungen einstellen. Und das wollen wir ja tun in dieser Woche. Wir wollen also das Paket, sage ich so gern, ne, was wir mitgebracht haben, also unser Paket, ein bisschen näher untersuchen, sodass wir uns von den unbewussten Strukturen, die uns bislang beherrscht haben und, wie es in Schuschön hieß, so als Sklavenhalter sozusagen dominiert haben, dass wir uns davon befreien können. Und das ist eben das Versprechen, was der Buddha seinen Schülern und Schülerinnen offenbart hat und natürlich auch solche Leute wie Ajahn Chah oder Ajahn Thet am Anfang des Abends